Guten Morgen. Lasst uns erst noch mal einen Augenblick beten. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du dich selbst geoffenbart hast. Danke, dass unser Leben nichts wäre ohne dich. Danke, dass alles, was in deinem Wort steht, an Gutem und am Segen in unserem Leben wahr wird. Und wir bitten dich, dass du heute kommst, dass du Herzen aufschließt, dass du Menschen, jeden Einzelnen, der hier ist, jeden Einzelnen, der das hört, weiterführst, Herr, da wo er steht, weiter in deine Gegenwart, weiter in deine Freude, weiter in die Tiefe der Erkenntnis deiner Person. Amen. Wir werden uns heute einen kleinen Schritt zurückbewegen, etwas mehr Abstand gewinnen und uns mal das ganze große Bild anschauen. Von ganz vorne bis ganz hinten im Wort Gottes. In dem, was Gott sich vorgenommen hat zu tun und was er getan hat. Wir fangen logischerweise ganz vorne an. Am Anfang fängt das Wort Gottes an, oder im Anfang eigentlich, da schuf Gott Himmel und Erde. Schöpfung. Die große Frage, war das der Anfang? War das der Anfang? War das wirklich das, wie es angefangen hat? War das das Erste, was Gott getan hat? Was war vorher? Vorher war was ganz Wichtiges. Vor Grundlegung der Welt. Nee, das kommt hinterher. Das ist der zweite Vers. Aber trotzdem vielen Dank. Guter Versuch. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Es ist viel fantastischer. Wir lesen im Epheserbrief einen ganz erstaunlichen Vers. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt. Wann? Vor Grundlegung der Welt. Bevor Gott sich daran gemacht hat, die Schöpfung durchzuführen, war all das, worüber wir heute sprechen, bereits klar. Das ist wichtig, wenn wir dann über den Sündenfall nachdenken und über all das, was danach kommt. Das ist nicht passiert. Sondern bevor Gott sich dran gemacht hat zu sagen, ich will diese Erde schaffen, ich will all das machen, war ihm absolut klar, was geschehen würde. Und er hat sich trotzdem dafür entschieden und hat gesagt, ich mache diese Welt, auch wenn sie fällt und auch wenn es mich, meinen eigenen Sohn, kosten wird. Vor Grundlegung der Welt hat er uns erwählt, damit wir in dem geliebten Sohn Gottes heilig und rein werden sollten. Steht auch im Petrusbrief. Also, als allererstes vor der Schöpfung war bereits die Entscheidung. Die Entscheidung für dich und für mich. Ich finde das beeindruckend, weil man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, ja, Gott hat das alles geschaffen, ach, und dann musste er dem Menschen ja eine freie Wahlmöglichkeit geben und dann kam der Sündenfall und da hat sich Gott gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Lasse ich sie einfach vergammeln und verrotten, mach mir neue? Oder habe ich irgendwie was dagegen? Und dann hat man sich zusammengesetzt, so eine Art Notfallplan, wie das in vielen Firmen ist, und Plan B, Plan A hat ja nicht so geklappt. Nein, das war nicht so. Bereits vor der Schöpfung, bevor all das angefangen hat, wusste Gott, was geschehen würde. Und er hatte sich entschieden dafür, es trotzdem zu tun, die Menschen zu schaffen, Wesen zu schaffen, die er lieben kann und die ihn lieben können. Und dann diesen ganzen Weg durchzugehen. So, also der erste Vers. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der Vers, der davor steht, steht im Epheserbrief. Bevor das alles war, hat er uns erwählt. Gut. Dann kommt was ganz Erstaunliches, was eigentlich gar nicht so richtig zu Gott passt. Dann kommt nämlich der Vers 2. Und im Vers 2 steht, und die Erde war wüst und leer. Das hebräische Wort hier heißt Tohu Wabohu. Es war Chaos. Es war furchtbar. Passt das zu Gott? Passt das zu Gott? Eigentlich passt das nicht zu Gott. Wenn wir Gott als guten Gott kennen, als den Gott, der sich durch dieses ganze Buch durch offenbart, dann stellen wir fest, es ist ein Gott des Friedens, ein Gott der Ordnung, ein Gott, der schafft und kein Gott, der Chaos um sich verbreitet. Also was ist geschehen zwischendrin? Was könnte geschehen sein zwischendrin? Zwischen Vers 1 und Vers 2. Es gab einen Sündenfall. Einen Sündenfall im Himmel. Hesekiel 28 berichtet uns von einem wundervollen Wesen. Es war ein schirmender Cherubim. Einer der schönsten Engel, die jemals geschaffen wurden. Er war herrlich. In ihm war Gestalt und Herrlichkeit und Leuchten ging von ihm aus. Er war geschmückt mit den wundervollsten Edelsteinen. Gottes Wort sagt über ihn, er war der schönste unter allen Engeln, der schönste jemals geschaffene Wesen, bis an ihm Missetat gefunden wurde. Das Wort Missetat hier, das Luther mit Missetat übersetzt, das ist Sündhaftigkeit. So lange, bis dieser Engel gesagt hat, eigentlich bin ich so schön, dass der auf dem Thron auf meinem Platz sitzt. Und das führte dazu, dass dir zur Erde geworfen wurde. Jesus sagt, ich sah Satan zur Erde fallen wie einen Blitz. All seine Engel, ungefähr ein Drittel der Engel, wenn man eine Stelle in der Offenbarung so interpretiert, die hat er mit sich zur Erde gerissen, die fielen mit ihm. Der große Kampf, den Satan erwartet hatte, ja, ich werde sagen, dass ich eigentlich der bin, der das All regieren sollte, und dann wird er aufstehen und kämpfen, steht auch in Hesekiel und im Buch Jesaja auch, hat Gott jetzt nicht wirklich herausgefordert. Er hat gar nichts getan, außer aus dem Rebellen ein Feuer hervorbrechen zu lassen, das seine Schönheit verzehrt hat. Gut. Spricht also einiges dafür, dass direkt nach der Schöpfung, vor Vers 2, weil da steht Tohu wa Bohu, dass dazwischen eine Rebellion war. Rebellion der Engel. So. Also, das ist so der Anfang. Dann schuf Gott den Menschen und die ganze Schöpfung. Da gehen wir jetzt ein bisschen zwanglos drüber weg. Der Mensch wurde geschaffen, der Mensch bekam einen freien Willen, um zu wählen. Gott schuf auf dieser Erde, mitten im Chaos, ein Paradies, einen Ort, an dem der Mensch war. Dann kam die Schlange, der Teufel in Gestalt eines Tieres und sagte, sollte Gott wirklich, ihr kennt die ganze Geschichte, jedenfalls hat der Mensch dann gewählt, unabhängig von Gott zu sein. Richtig? Sündenfall. Das heißt, Rebellion, Schöpfung. Da hatten wir Gott, ich mach mal so eine Wolke. Und mit Gott verbunden, ja, ich hatte in Kunst immer eine 4, ein Mensch. Und der Mensch ging fröhlich seines Weges mit Gott zusammen. An dieser Hand befindet sich Eva. Ich habe gemogelt, damit ich Eva jetzt nicht auch noch malen muss. Jedenfalls kam dann die Schlange dazu und hat Füße und hat den Menschen dazu verführt, etwas anderes als Gott mehr Glauben zu schenken. Die Schlange hat Adam und Eva, die ja eine freie Wahlmöglichkeit haben mussten, dazu verführt, abseits von Gott ihr Wachstum zu suchen, die Erkenntnis von Gut und Böse zu suchen. Dann kommt Gott dazu und stellt fest, ja, sie haben genau das getan, was er am Anfang schon wusste. Sie sind von ihm abgefallen und spricht zu den Menschen, warum habt ihr das getan? Die sagen, die Schlange hat mich betrogen, hat uns betrogen. Gott spricht zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen von allem Vieh und allen Tieren. Auf deinem Bauch sollst du kriechen, keine Füße. Die Schlange musste hinterher auf den Bauch kriechen, ich komme da gleich drauf zurück, und Erde fressen dein Leben lang. Hier kann ich eigentlich auch gleich jetzt sagen, die ganze Schöpfung hat sich verändert dadurch. Ein Bild dafür ist die Schlange, die offensichtlich vorher Füßchen hatte, denn Gott sagt, als Folge des Sündenfalls sollst du auf den Bauch kriechen. Gott verflucht seine Schöpfung im Anschluss daran und sagt, verflucht sei der Acker um deinetwillen, Adam. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähern dein Leben lang. Davon können wir ein Lied singen, ne? Männer. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Du sollst dein Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das heißt, dieser Sündenfall, der Mensch hat sich abgewandt von Gott, der hatte die verschiedensten Folgen. Der hatte Auswirkungen auf die Schlange, der hatte Auswirkungen auf die gesamte Schöpfung. Die Tiere haben sich verändert, die Menschen haben sich verändert, der Acker hat sich verändert. Unkraut gab es plötzlich, gab es vorher wahrscheinlich nicht. Dornen und Disteln. Ich habe mal einen Artikel gelesen, Fossil gibt Forschern Rätsel auf. Pressemeldung der Deutschen Presseagentur. Die haben ein Fossil gefunden, eine Schlange mit Beinen. Und haben sich jetzt gefragt, eigentlich gehört sich das nicht. Ja? Ich fand's logisch. Naja, auf jeden Fall hatte der Sündenfall noch mehr Auswirkungen. Nämlich, es kam zu einer Trennung zwischen dem Menschen und Gott. Der Mensch war nicht mehr mit Gott verbunden. Anfangs, die ersten Menschen nach dem Sündenfall, Kain, der hat die Stimme Gottes noch gehört. Aber die Menschen, die grundsätzliche Verbindung zwischen dem Menschen und Gott, die war zerbrochen und der Mensch, der hat sich dann immer weiter wegentwickelt von Gott. Was war noch? Der Mensch hatte diese gleiche Sündhaftigkeit, von der ich vorher gesagt habe, dass sie bei Satan gefunden wurde. Missetat, Inquinität, ein tief im Menschen eingeprägtes und mit ihm verschmolzenes böses Wollen. Die Grundlage der Sünde, auch ohne dass der Mensch sündigt, war der Mensch ein sündhaftes Wesen. Ein Wesen, das aus sich selbst raus gar nicht gut sein kann, auch wenn er sich Mühe gibt und ein paar gute Taten tut. Die Grundessenz ist schlecht. Das war im Menschen drin, dadurch. Und das vererbte sich ab da immer weiter. Es gibt viele, viele humanistisch angehauchte Menschen, die sagen, warum habe ich denn Sünde in meinem Leben? Oder ich habe Gott gar nichts getan. Das liegt daran, dass die Erbmasse, die geistliche sozusagen, verändert wurde von Adam. Adam und Eva, die ersten Menschen, da kam was in den Menschen rein. Diese Sündhaftigkeit kam tief in seinen Charakter, in sein Herz. Und ab da waren alle Menschen Sünder. Im Römerbrief steht, sie alle haben die Herrlichkeit verloren, die ihnen bei Gott zugedacht war. Sie alle sind abgefallen, da ist keiner, auch nicht einer, bei dem es anders wäre. Also vom Mann aus vererbt sich diese Sündhaftigkeit immer weiter und immer weiter. Was tat Gott? Gott machte was ganz Erstaunliches. Gott sagte zur Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das heißt, Gott sagte, hier ist der Mensch gefallen. Ich wusste es schon vorher, aber ich werde das nicht so lassen, sondern, und hier steht Einzahl, ich werde Feindschaft setzen zwischen den Nachkommen der Schlange, zwischen dem Satan und zwischen dem Nachkommen des Weibes. Einer wird da sein, der wird der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten. Es wird schmerzhaft für ihn sein. Er wird in die Ferse gestochen werden, aber er wird den Kopf zertreten von diesem bösen Wesen, das den Menschen verführt hat. Gott gab eine Prophetie, eine Prophezeiung ab und sagte, es wird ein Retter kommen. Einer wird kommen. Direkt nach dem Sündenfall. In dem Augenblick, wenn er sich nicht schon vorher verpflichtet hätte, in dem dieser Fall stattgefunden hatte, hätte er wirklich sagen können, ja, schade, eigentlich mache ich mir eine neue Schöpfung. Aber Gott verpflichtete sich, einen Retter zu schicken. Es gab noch etwas weiteres, was hierbei verloren ging. Der Mensch wurde Sünder, die Sünde vererbte sich, die Beziehung zu Gott wurde durchtrennt und es gab noch das Problem der Herrschaft. Der Mensch wurde eingesetzt als Herrscher. Hier ist die ganze Schöpfung. Macht sie euch untertan. Verwaltet sie für mich. Als die Schöpfung von Gott durchgeführt wurde. Und in dem Augenblick, in dem der Mensch sich Satan unterordnete und sagte, ich glaube ihm mehr als Gott. Ich glaube der Schlange mehr. Ich glaube, Gott ist nicht so gut, wie er sagt. Ich glaube der Schlange. Da gab der Mensch sein Herrschaftsrecht an die Schlange ab, an Satan ab. Und ab da hatten wir Probleme. Wie ging es weiter? Diese Prophetie, es wird jemand kommen, die hat Gott ab da immer mehr verfeinert. Es gibt im Alten Testament über 300 Bibelstellen, bei denen Gott sagt, übrigens, mein Erlöser, mein Retter, der wird aus Israel kommen, aus dem Volk. Später sagt er noch, Juda, du bist's. Also, er wird aus dem Stamm Juda sein. Er gibt andere Zeichen an. Er sagt in Jesaja, passt auf, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und den sollen sie nennen Immanuel. Also Gott sagte, hier sind alle Menschen. Und ab da engte er das immer mehr ein. Er sagte, es wird aus dem Volk Israel kommen, aus dem Stamm Juda, aus einem bestimmten Königshaus, aus dem Haus Davids und so weiter. Und Gott gab immer präzisere Auskunft darüber, wer das sein würde, dieser Retter. Und dann blieb schließlich einer übrig, auf den diese Prophetien alle hinzeigten. Alle Menschen waren gefallen. Und es lief darauf zu, ein einziger kann das sein. In dieser Prophetie, wo er sagt, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und den wird sie nennen Immanuel. Da gibt er eine präzise Zeitangabe. Da sagt er, Butter und Honig wird dieser Sohn essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Und bevor der Knabe lernt, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen, werden die Länder verödet sein vor deren zwei Königen, die er graut. Das ist eine Prophetie, die zu jemand gesprochen wird, der in einer Notsituation war. Und da ist klar angegeben die Zeit, wann dieser Erlöser kommen sollte. Ganz klar angegeben, dieses Land wird verwüstet zwischen der Geburt des Erlösers und dass dieser Erlöser so alt ist, dass er von selber weiß, was gut und was schlecht ist. Es gibt über 300 dieser Hinweise im Alten Testament, was hier geschehen sollte, wann der kommen sollte, dieser Retter. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Inhaber der Schlange da ziemlich hinterher war. Er hat versucht, alles dagegen zu tun. Es hieß, das Volk Israel. Er hat das Volk Israel entführen lassen. Es hieß der Stamm Juda. Er hat den Stamm Juda entführen lassen und reinbringen lassen im fernen Orient, in Gegenden, wo er gehofft hat, ach, jetzt habe ich es geschafft. Gott hat gesagt, der Retter würde und ich habe es verhindert. Hat nicht geklappt. Das Volk Gottes kam wieder zurück, 70 Jahre später. All diese Dinge, die sich daraufhin zuspitzten, auf diesen einen Mann, der kommen sollte, und der Schlange den Kopf zertreten sollte. Es gab noch einen Hinweis, den Gott gegeben hatte, der aber offensichtlich nicht ganz durchgekommen war. Denn beim Sündenfall selbst, da waren die Menschen nackt. Und was dann geschah, das war, dass Gott ihnen Felle machte. Röcke von Fellen. Ist euch das mal aufgefallen? Gott selbst hat Tiere geschlachtet, um die Blöße des Menschen zu bedecken. Der Bananenkranz kam erst später. Der Fellrock, wurde von Gott angefertigt. Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weib Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Das deutet darauf hin, dass Blut fließen muss. Dass jemand geschlachtet werden muss. Gut, wir haben also gesehen, eine Schöpfung. Vorher der Plan, was geschehen wird. Dann die Verführung durch die Schlange. Und schließlich dieses sich zuspitzen auf jetzt wird er kommen. Showtime. Es war klar, wer kommen würde und wann er kommen würde. Zu Jesu Geburt lesen wir im Lukas-Evangelium, dass Menschen in den Tempel gebracht wurden. Ein alter Mann mit Namen Simeon, der fromm und gottesfürchtig war und der wartete auf den Trost Israel. Der Heilige Geist war mit ihm. Ihm war ein Wort vom Heiligen Geist zuteil geworden, zugesprochen worden. Er würde nicht sterben, er habe denn zuvor den Erlöser, den Gesalbten des Herrn gesehen. Und er kam, weil der Geist ihn dazu anregte, in den Tempel. Und die Eltern kamen mit dem kleinen Kind Jesus in den Tempel, um mit ihm zu tun, wie es der Brauch nach dem Gesetz vorschrieb. Er trat herzu und nahm den Jungen auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, jetzt lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu sein, um auch die Heiden zu erleuchten und zum Lobpreis deines Volkes Israels. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich. Die waren einfach so bei der Routine, ihr Kind darzubringen. Und dann kommt so einer dazu und sagt, ich sehe den Heiland. Ich habe den Heiland gesehen. Dann kam eine alte Witwe, eine Prophetin, Hanna. Die war sehr alt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte. Jetzt war sie eine Witwe mit 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und die trat zur selben Stunde dazu und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also Menschen wussten, der Erlöser ist da. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auf die Welt gekommen. Und der Teufel wusste es auch. Und ab da ging's los. Der Teufel hat versucht, ihn umzubringen. Er hat ihn der Gotteslästerung beschuldigt. Und die Leute haben versucht, ihn zu steinigen. Es waren die verschiedensten Gelegenheiten. Er hat versucht, ihn zu verführen. Das wissen wir. Lukas Evangelium, 4. Kapitel, berichtet uns, dass er versucht hat, wenn du mich anbetest, dann musst du diesen ganzen Mist nicht mehr mitmachen. Ich gebe dir alles. Immer wieder kam Jesus in Gefahr und Bedrängnis und die Leute wollten ihn steinigen und er ging einfach mitten durch sie weg. Es war noch nicht die Zeit. Das heißt, die Schlange, der Satan, der wusste, jetzt ist die Zeit. Hier ist der, von dem Gott gesagt hat, er wird den Kopf zertreten. Hier ist der Erlöser. Und auf der anderen Seite, immer noch genauso wie am Anfang, hier ist der Böse. Der sagt, Gott saß auf meinem Thron und er dachte, er kann gewinnen. Das ganze Leben Jesu, angefangen beim Kindermord in Bethlehem, auch schon so eine Sache, ja. Was, der Erlöser ist da? Lasst uns hingehen, alle umbringen. Alle, die zwischen 0 und 3 sind, mir doch egal. Unschuldige, umso besser. Ja. Der Versuch, die ganzen ungefähr 30, 35 Jahre, in denen Jesus gelebt hat, ihn umzubringen. Und schließlich der Erfolg. Er wusste nicht genau, warum ihm das geglückt war, der Satan, aber plötzlich hatte er diesen Mann, der so viel Wunder getan hat, der 6000 Dämonen aus einem Menschen mit einem Befehl hat ausfahren lassen, den hatte er in seiner Gewalt. Er hat ihn gefoltert. Er hat ihn erstmal von Herzen gefoltert. Und dann hat er die grausamste Todesart, die man sich vorstellen kann, eingeführt gehabt und sich ausgesucht. Und jetzt töten wir ihn. Und dann wird diese Welt endgültig mir gehören. Das war Gottes einzige Chance. Das war das, was Gott durch die ganzen Jahrhunderte gesagt hatte, wie er die Welt wieder zurückgewinnen will. Schließlich hing dieser Jesus Christus am Kreuz und starb. Satan hatte damit gerechnet, dass er mit ihm kämpfen würde, dass er versuchen würde, ihn zu besiegen. Aber dieser Mann sagte, es liegt nicht an mir, mein Leben zu behalten oder mein Leben zu lassen. Es ist nicht meine Sache, ob ich hier heil rauskomme. Er flehte seinen Vater an, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er schwitzte wie Blut, aber er sagte, dein Wille geschehe, Vater. Was war jetzt der Plan, mit dem sich umbringen lassen? Ihr erinnert euch, dass wir vorher gesagt hatten, hier kam vieles in die Schöpfung rein und der Mann bekam einen Fehler in seinem geistlichen Erbgut und vererbte die Sünde an seine folgenden Generationen. Alle waren sündhaft, alle waren sündig. Und der Sünde Lohn ist der Tod, sagt das Wort Gottes. Und wir haben auch gelesen, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn haben. Dieser Erlöser, dieser Retter, der auf die Welt kam, der hatte keinen irdischen Vater. Der hatte nichts geerbt. Der war sündlos. Das war das, was der Satan übersehen hatte. Dieser Mann hatte Gott zum Vater, hatte keine Sünde und von daher hatte er nicht den Tod verdient. Und dadurch, dass der Teufel ihn getötet hat, widerrechtlich, die gesamte Schöpfung und die ganze geistliche Welt funktioniert nach Recht und Gesetz, weil Gott ein rechter, gerechter Gott ist. Dadurch, dass der Teufel ihn widerrechtlich getötet hat, ging das Herrschaftsrecht über auf diesen Erlöser. 3 Tage lang feierte der Teufel, dass diese einzige Chance, die Gott hatte, offensichtlich in die Hose gegangen ist. Und dann stellte er fest, dass genau das der Plan Gottes war. Er gab sich selbst freiwillig. Er wurde zum sterblichen Menschen, obwohl er den Tod nicht verdient hatte. weil die Sündhaftigkeit in ihm nicht war. Und dadurch, dass er hingerichtet wurde, sich hat hinrichten lassen, kam die Gnade und die Erlösung in die Welt. Jeder Mensch, der jetzt heutzutage zu Gott kommt und sagt, weil du das getan hast, bitte ich um Vergebung. Ich bitte darum, dass du in mein Leben kommst und dass du mich verwandelst und dass du meine Sündhaftigkeit nimmst. Jeder Mensch, der das tut, bewirkt dadurch, dass von ihm aus die Sündhaftigkeit, die er von Adam geerbt hat, zurückzischt an dieses Kreuz und dort hingerichtet wird und er von diesem Mann, von Jesus Christus, vom Sohn Gottes dafür Gerechtigkeit bekommt. Die Beziehung zu Gott wird dadurch wiederhergestellt. Und die Herrschaft, die ist bei diesem Erlöser. Jesaja ist einer der, die das am klarsten beschrieben hat. Wenn ihr mal ins Neue Testament reinguckt, das ist dürr, das ist ganz trocken. Leute, die Jahre und Jahre mit Jesus mitgegangen sind, die sagen so ganz trocken, sie schlugen ihn und sie kreuzigten ihn. Punkt. Wenn ihr wissen wollt, was die Erlösung bedeutet, dann findet ihr das im Alten Testament. Da ist viel mehr über die Erlösung geschrieben. Er ist um unserer Missetat, das ist wieder dieses Wort Inquinität, Missetat, unsere Sündhaftigkeit, das, was ganz tief in uns drin war. Er ist um unserer Missetat willen verwundet. Er ist um meiner Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Er lud freiwillig auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der von Gott geplagt und geschlagen war. Wir gingen dabei in die Irre wie Schafe. Jeder sah nur seinen eigenen Weg. Aber der Herr, der Allmächtige, warf alle unsere Sünde auf ihn. Und später, wenn er sein Leben gegeben hat, dann wird er Nachkommen haben. Er wird ewig leben. Des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Seine Seele hat sich abgemüht. Er wird das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trug ihre Sünden. Und deswegen werde ich ihm viele zum Erbe geben. Er soll die Starken zum Raub haben, also die Starken, die Mächte besiegen, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat. Das heißt, das, was er getan hat, wurde bereits hunderte von Jahren vorher als Zeitrechnung null, als Beginn eines neuen Volkes angegeben. Durch die Erlösung wurde die Sünde vergeben, die Beziehung zu Gott wiederhergestellt und das Herrschaftsrecht gegenüber. Und der Mensch wurde gerecht gemacht. Was bedeutet das, dass wir Sünder waren und dass die Sünde für uns erledigt ist? Für uns heutzutage. Wir waren Sünder, wir konnten nur Schlechtes tun und dadurch, dass Jesus gekommen ist und ans Kreuz gegangen ist, sind wir jetzt wieder in der Verbindung mit Gott. Das sollte für unseren Alltag eine praktische Auswirkung haben, eine Bedeutung haben. Wenn das nächste Mal dich jemand blöd anmacht, wenn das nächste Mal jemand dir Unrecht tut und du hast diesen Blick darauf, was da geschehen ist, dann kann der dich gar nicht verletzen. Dann kann der nicht dicht an dich ran. Wenn du siehst, was dir vergeben wurde, dann kannst du nicht mehr sagen, ja, aber der hat mir gestern, wir müssen aus dieser Perspektive, darum geht's heute, den Plan zu verstehen und die Perspektive daraus zu gewinnen. Wir müssen aus dieser Perspektive rausleben. Ja, natürlich hat er mir Unrecht getan. Eigentlich hätte ich noch ganz andere Sachen verdient gehabt. Jetzt nicht von demjenigen. Aber eigentlich hätte ich ganz andere Sachen verdient gehabt. Und deswegen kann ich vergeben. An mir wurde Schlechtes getan. Ich habe noch viel mehr Schlechtes getan. Ich schaue nicht auf den, der mir Schlechtes getan hat, sondern ich schaue auf den, der mir vergeben hat. Und dann interessiert er mich gar nicht mehr so. Das ist also die erste Perspektive, die wir als Christen grundsätzlich haben sollten. Wenn jemand da ist, der noch kein Christ ist, der sagt, das sind mir alles böhmische Dörfer, dann wird's Zeit. Ansonsten haben wir die Perspektive, das, was ich Schlechtes getan habe, das ist damals an diesem Kreuz erledigt worden. Und egal, wer mir heute was antut, ich lebe aus diesem Blick. Egal, was geschieht, egal, was mir jemand antut, ich schaue aufs Kreuzen. So. Eine zweite Folge dieser Erlösung ist, dass der Mensch, der die Erlösung angenommen hat, gerecht geworden ist. Und zwar nicht nur so ein bisschen, nicht nur äußerlich angepinselt, ja, sondern der Römerbrief sagt, Christus ist das Gesetzesende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Gucken wir uns mal einen Augenblick Gerechtigkeit an. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, menschlich betrachtet, sieht folgendermaßen aus. Es gibt 100% Böse, es gibt 100% Gut. Die Menschen bewegen sich dazwischen. Verschiedene Menschen haben einen verschiedenen Stand an Gerechtigkeit. Ich bin möglicherweise hier. Ja, ich weiß, ich bin nicht ganz gerecht, aber ich bin auch nicht ganz böse. Der da, der ist wesentlich schlechter als ich. Da gibt's natürlich auch noch ein paar, die besser sind und ein paar, die schlechter sind und ein paar, die und so weiter. Und alle Menschen, die wir so kennen und die wir sehen, die ordnen wir irgendwo zwischen ganz böse und ganz gut ein. So, das ist unsere menschliche Sicht von Gerechtigkeit. Dann sagen wir, naja, ich bin vielleicht suboptimal, aber ich kann mich entwickeln. Ich gebe mir ganz, ganz viel Mühe und dann entwickle ich mich in diese Richtung. Der da kann sich auch entwickeln. Und der ist zwar so ein tierischer Heiliger, aber ich sehe die Versuchung in seinem Leben und das hält er bestimmt nicht lange durch. Gut, das wäre also so die menschliche Sicht von Gerechtigkeit. Die Frage ist, wie Gott das sieht. Gott sagt, alle sind böse. Ganz einfache Sichtweise. Gott ist da so ein bisschen Schwarz-Weiß-Maler. Wir befinden uns alle auf dieser Linie. Deswegen ist das jetzt eine Linie und nicht einzelne Punkte, weil wir alle da so dicht gedrängt nebeneinander sitzen. Dann gibt es 100% gut. Da ist ein Punkt. So. Es gibt, wer war das? Wer ist das? Jesus, sehr gut. Wir alle drängen uns also hier unten und egal was wir tun, wir sind immer da. Jesus hat gesagt, wenn du am kleinsten Gebot sündigst, bist du am ganzen Gesetz schuldig. Schade eigentlich. Dann hat Jesus noch gesagt, und wenn es nur in Gedanken war. Sehr schade eigentlich. Also, wir drängen uns nach wie vor auf der 100% böse Linie und 100% gut. Und dann kommt das, was wir hier gesagt hatten. Nämlich, es gibt nur einen einzigen Weg, von unten nach oben zu kommen. Und der ist das Kreuz. Der ist, wenn wir zum Kreuz kommen und wenn wir sagen, trage meine Schlechtigkeit, Herr, gib mir deine Gerechtigkeit. Das ist die Weise, wie wir von 100% böse auf 100% gut kommen. Und hinterher ist unsere Missetat erledigt, unsere Sündhaftigkeit ist erledigt, egal was wir dann tatsächlich tun, egal wie unsere Handlungen aussehen. Menschen haben das missbraucht, um daraus eine Rechtfertigung zu basteln, dass man auch als Christ noch sündigen kann und tun kann, was man will. Das ist nicht gemeint. Aber Paulus sagt, wenn du ein Christ geworden bist, siehe, eine neue Kreatur, alles ist neu. Aus Gewohnheit tut der Vorarbeiter des Körpers das Fleisch, manchmal noch Dinge, die nicht in Ordnung sind, aber die Wurzel ist abgeschnitten. Es sind Gebundenheiten da und Süchte und was weiß ich was. Aber wir sind oben auf dieser Gerechtigkeit. Was hat das für die Praxis zu bedeuten? Praktisch heißt das, es gibt eine Stelle, da nennt man die Gerechtigkeit den Panzer der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Gott uns verliehen hat, die schützt uns, die schützt unser Herz. Wenn jetzt der Teufel ankommt und böse Dinge ankommen und anfangen, dich zu beschuldigen und zu verklagen, ja, du bist Christ und du liebst deinen Herrn und dann sagt der Teufel, aber das da und das da und das da, dann geht das dich eigentlich nichts an, sondern das gleitet an dir ab. Was auch immer uns versucht, unser Leben mies zu machen, zweite Perspektive, ich bin gerecht. Ja, ich jage der Heiligung nach und ja, manche Dinge, die ich tue, sind nicht in Ordnung und ich weiß das und ich laufe zu Gott und tue Buße, aber das Grundsätzliche ist erledigt. Ich kann mich entspannen im Reich Gottes. Das ist eine Auswirkung. So, das Bild wäre nicht korrekt und nicht komplett. Bibel ist ein sehr praktisches Buch. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles in einem Buch. Wenn da nicht noch hinten etwas kommen würde, was kommt da? Es kommt ein Gericht. Zum Schluss. Wir werden auch diesen Punkt noch kurz ansprechen. Jesus sagt, am Ende der Zeit werde ich alle vor mir versammeln. Und es wird sein wie Schafe und Böcke. Und ich werde zu den einen sagen, ihr habt es gut gemacht. Und zu den anderen werde ich sagen, geht weg in das ewige Feuer. Und ich sah, steht in der Offenbarung, einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, alle stehend vor dem Thron, und es wurden Bücher aufgetan. Und dann wurde ein anderes Buch aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in einen feurigen See. Wir haben nicht die Zeit, in die Tiefe auf das Gericht einzugehen. Aber die dritte Perspektive, unter der wir leben sollten, ist die, dass dieses Leben nur ein kurzes Vorspiel ist. Das, was wir hier haben, 70 Jahre, 80 Jahre, zu deiner freien Verfügung stehen sowieso nur 15 Jahre. Das andere bist du mit Essen, Schlafen, Arbeiten und so weiter beschäftigt. Und diese schlappen 15 Jahre, wie du die verbringst, bestimmen, was in diesem Gericht rauskommt. Jesus hat ein Gleichnis erzählt von einem Mensch mit Talenten. Einer hat es verbuddelt, einer hat ein bisschen was damit gemacht, einer hat viel damit gemacht. Und dann hat er gesagt, und das bestimmt. Der da, der hat mit seinem einen Talent eins dazu verdient. Der kriegt Verantwortung für zwei Städte in der Ewigkeit. Und der es vergraben hatte, der hat belogen und betrogen. Werft ihn in diesen See, in diesen, in dem Fall in die Dunkelheit, wo Heulen und Zähneklappern sind. Es wird ein Gericht kommen und die Art und Weise, in der wir hier gehandelt haben, wird in diesem Gericht bewertet und hat dann Auswirkungen auf die Ewigkeit. Das ist die Perspektive, mit der ich euch dann alleine lasse. Durch alle Jahrhunderte hinweg hat man sich immer wieder mit dem Gericht beschäftigt. Man hat festgestellt, Menschen werden in die Finsternis gehen und Menschen werden wundervolle Dinge erleben. Auch das, wenn das zu unserem Grund gehört, aus dem wir leben, zu unserer Grundausstattung, aus der wir handeln, bestimmt, wie wir uns verhalten. Wenn wir wissen, wenn wir das Leben von der Ewigkeit her betrachten, wenn wir im Herzen verankert haben, dass es eine Ewigkeit gibt und dass dieses Leben nicht einfach so an uns vorbeigeht und dann hinterher was ganz Neues beginnt, dann verhalten wir uns anders, dann denken wir anders, dann sind wir vielleicht auch mal lieber zu dem einen oder anderen und das aus Herzen, nicht wegen irgendwelcher Gesetze und Gesetzmäßigkeiten. Gut, die letzten zwei Perspektiven habe ich nur kurz angerissen. Für alle Menschen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen möchten, da drüben dieser fette Papierstapel ist eine Ausarbeitung zu der Predigt dazu, in der noch ein paar lustige Geschichten mit drin sind. Ja, macht also auch Spaß zu lesen. Und in der die Themen noch wesentlich tiefer und dann auch unter Angabe all der Bibelstellen, die dazugehören, abgehandelt werden. Ja, ich wünsche euch einen fett gesegneten Sonntag.